Wir haben sehr froh das Lied gesungen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Und wie geht es weiter? Erwarten wir getrost, was kommen mag. In dieser unserer Zeit wissen wir es, so wie es Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis kurz vor seiner Hinrichtung wusste, dass er in Gottes Hand geborgen ist und damit in guten Mächten geborgen ist. Und weil er das wusste, weil das seine innerste Überzeugung war, deswegen konnte er auch sagen, wir erwarten getrost, was kommen mag. Nichts, aber auch gar nichts, weder Qual, Marter noch der Tod kann uns aus der Hand Gottes reißen. Und es bringt uns nichts, wenn wir auch heute die Dinge der Welt sehen, die uns natürlich Angst machen können. Aber wir haben keinen Grund, uns dieser Angst hinzugeben, wenn wir es wirklich wissen, dass wir in Gottes Hand geborgen sind. Ja, das ist mir nochmal so eingefallen. Und jedes Mal, wenn ich dieses Lied singe, denke ich auch an die Biografie Dietrich Bonhoeffers im KZ, kurz vor dem Tod, so ein Lied zu dichten, so einen Text von sich zu geben, das zeugt schon vom wirklichen Vertrauen zu Gott. Gestern Abend, Nils mit Familie waren bei uns, haben gemeinsam Abendbrot gegessen, gemeinsam Andacht gehabt. Und als sie nach Hause gegangen sind, haben wir noch den Fernseher angeschaltet. 1, 2, 3, 4, ach, alles Mögliche, alles Mist. Nee, das wollen wir heute nicht gucken. Und dann sind wir bei uns auf dem Kanal 11 gelandet. Und das ist bei uns Bibel-TV. Jetzt habe ich auch weitergeschaltet. Ich sagte, das ist so ein Film, das geht nicht. Der Einstieg, der war unmöglich. Und dann haben wir aber mitgekriegt, dass dieser Film, ich weiß nicht, ob ihn jemand gesehen hat, von dem Priester Mohr handelte. Es ist ein katholischer Priester, der gelebt hat, 1800, Anfang des 19. Jahrhunderts. Was fällt euch ein bei dem Namen Mohr? Genau, das ist der Punkt gewesen. Mohr ist der Dichter des Liedes Stille Nacht. Und mir ist in diesem Film so deutlich geworden, dass dieser Mann als jung, frisch geweihter Priester in eine größere Gemeinde gekommen ist, in eine katholische Gemeinde. Und sein Anliegen war es, sich um die Außenstehenden zu kümmern. Er lud die ein, die sonst nicht in die Kirche kommen. Er gründete einen Kirchenchor mit Leuten, die nach dem damaligen Verständnis ein anstößiges Leben führten. Und der alte Priester, der da war, der hat ihn dann, darf ich heute zu Deutsch sagen, so richtig zusammengeschissen. Was er sich einbildet, in seiner Kirche gibt es so etwas nicht. Von wegen hier Lieder in Deutsch singen und die Predigt in Deutsch halten. Es ist lateinisch und damit wird lateinisch gesprochen. Der Unterschied war, dass wenn dieser junge Priester auf der Kanzel stand und Gottes Wort verständlich für alle, die da waren, gepredigt hat, dann war die Kirche voll. Das ging dann so weit, dass der Priester ihm Redeverbot erteilt hat und gesagt hat, er wird seine Versetzung beantragen. Und dann hat er, genau wie sein Vorgänger oder noch der Amtsinhaber, die Gottesdienste in der Latein behalten. Und heute Morgen, wir sind ja auch nicht ganz so oft gewohnt, dass so viele Plätze leer sind. Aber da in dieser großen Kirche, die sonst voll war, sah es noch trauriger aus als hier bei uns. Heute. Viele, viele freie Plätze. Die Leute sind nicht mehr gekommen. Und dann ist mir so durch den Kopf gegangen bei dem Film, was hat dieser junge Priester angestellt? Er hat es dem anderen auch im Heftchen des Put gesagt, ich will doch nur, dass die Leute Gottes Wort verstehen und sehen, dass Gott ihnen gnädig ist, dass er ihnen ihre Sünde vergibt. Die haben hier bei uns nichts zu suchen, raus mit denen. Wir haben hier unseren Gottesdienst und der Straßenpöbel, der soll draußen bleiben, für die ist Gott nicht da. Dann war ein kleiner Junge, der lag zum Sterben und dem hat er dann eine Geschichte vorgelesen. Er sollte ihm unbedingt noch eine Geschichte lesen. Liest du mir noch eine Geschichte oder erzählst mir eine Geschichte zum Einschlafen? Und dann holte er sein Notizbuch raus und las diesem Jungen 6 Strophen dieses Liedes Stille Nacht, Heilige Nacht vor. Wir haben es reduziert auf 3, aber es hat im Ursprung 6 Strophen. Und dann hat er mit dem Gruber, der an dieser Kirche Organist war, versucht dazu eine Melodie zu finden, ohne dem Kantor oder Organisten den Text zu geben. Und der entwarf natürlich eine Melodie und Mohr sagte, nee, das passt alles nicht zu meinem Text, das muss getragener sein. Und na, das ging dann so weit hin und her, bis der sagte, dann mach doch das als alleine, ich höre auf. Mach mit dir da nicht mehr mit. Und dann ist mittlerweile der kleine Junge verstorben. Er hat dann auch am Grab oder am Sarg in der Kirche in Deutsch geredet. Und dann ist ihm plötzlich wie ein Licht aufgegangen, das Lied muss jetzt gesungen werden. Nachdem er sich mit dem Gruber zerstritten hatte, ist er erst hingegangen, hat um Verzeihung gebeten und hat dann gesagt, das Lied will ich heute zur Christvesper singen. Heute ist doch schon Heiligabend. Die Orgel ist kaputt, geht nicht. Na, ich spiele mit der Gitarre dazu. Das kann ich und ich spiele mit der Gitarre dazu. Aber du musst komponieren, ich singe dir das vor und du musst das dann korrigieren und auf eine gute Melodie bringen. Und dann hat er mit der Gitarre angefangen zu spielen und das Lied begleitet. Und Gruber, der schrieb dann immer und das heißt, und zum Schluss waren sich einig, ja, so muss es sein. Und dann hat er den Kirchendiener und einige Leute mobilisiert, die dann in der Stadt eingeladen haben und haben gesagt, kommt zur Christvesper, wir halten die Christvesper in deutscher Sprache und wir singen deutsche Lieder. Er ging zu seinem Vorgesetzten, den Amtsinhaber, riss die Tür auf. Kannst du nicht anklopfen? Ich will Ihnen nur sagen, ich will nicht so werden wie Sie. Und ich möchte Sie trotzdem heute Nachmittag einladen zur Christvesper. Die werden wir in deutscher Sprache halten und werden auch deutsche Lieder singen. Und damit ist er gegangen. Nachmittag war die Kirche gerammelt voll und er hat dann auch die Weihnachtsbotschaft gelesen, eine Predigt dazu gehalten und dann bei dem Lied Stille Nacht kam der alte Inzhaber noch und er blieb dann hinter so einem Gitter stehen, guckte nur durch. Aber das hat alles nichts bewirkt. Mohr wurde versetzt in eine kleine Dorfgemeinde. Er war für die Stadtmission nicht brauchbar. Das war für mich noch sehr beeindruckend. Er hat immer wieder versucht, auch mit dem Vorgesetzten da seinen Amtsvorgesetzten ins Gespräch zu kommen und klarzumachen, dass Christus doch gerade für die Sünder verloren gekommen ist, um zu retten. Im Himmel wird Freude sein über einen Sünder, der Buße tut und mit solchen, und der hat ihn bloß immer abgekantelt, immer rausgeschmissen so. Ja, das einmal so zur Einstimmung. Unseren Predigttext finden wir heute im Propheten Jesaja. Propheten Jesaja wird uns berichtet, dass Jesaja zum König Ahas gesandt wird. Und Jesaja darf Ahas sagen, die Feinde werden nicht in die Stadt kommen, sondern sie werden vorher wegziehen oder weggehen durch irgendeine Macht, werden sie nicht in die Stadt hineinkommen. Und Jesaja sagt zu Ahas, fordere dir ein Zeichen vom Himmel, entweder in der Höhe oder unten in der Tiefe. Und der König Ahas sagt, ich will Gott nicht versuchen. Ich möchte kein Zeichen von Gott haben. Das kann natürlich zweierlei bedeuten. Einmal wirklich die Ehrfurcht vor Gott. Das denke ich aber in diesem Fall war das gar nicht so. Sondern es war vielmehr die Angst, die er hatte, wenn Gott mir jetzt ein Zeichen gibt, dann muss ich mich ja danach richten. Also ich will kein Zeichen. Ich will lieber so auf Abstand bleiben. Und dann sagt Jesaja zu ihm, und das heißt so im 14. Vers, darum wird der Herr selbst ein Zeichen geben. Denn, siehe, die Jungfrau wird einen Sohn gebären, und wird seinen Namen Immanuel nennen. In der vergangenen Woche haben wir im Kalender gelesen, dass einer der Autoren, der da geschrieben hat, es sich erlaubt hat, am Heiligabend über diesen Vers zu sprechen, über die Jungfrauengeburt. Bei der Verabschiedung an der Tür hat ihn schon die halbe Gemeinde zusammengedonnert, was er sich erlaubt, über dieses Thema in unserer modernen Zeit zu sprechen. Das war keine evangelische Kirche, keine andere Gruppe. Das war eine Gemeinde der freien evangelischen Gemeinden. Jesaja muss es dem König sagen, Gott wird ein Zeichen geben. Ist das ein Zeichen von Gott, wenn eine Frau auf natürlichem Wege ein Kind zur Welt bringt? Auch wenn wir davon überzeugt sind, dass jedes Kind ein Geschenk Gottes ist. Ist es aber kein besonderes Zeichen Gottes, dass eine Jungfrau oder eine junge Frau ein Kind zur Welt bringt. Aber es ist ein Zeichen Gottes, wenn etwas Übernatürliches geschieht, was nicht in unseren Sinn passt. Das ist schon ungefähr 14 Tage her. Da hatten wir die Vorbereitung für den ökumenischen Jahresabschluss und auch für die Allianz-Gebetswoche. Und man wollte mir das übertragen, dass ich das Glaubensbekenntnis spreche. Jedenfalls mit der Gemeinde das Glaubensbekenntnis spreche. Und ich habe dann gesagt, wir sprechen das Glaubensbekenntnis nicht in unseren Gemeinden öffentlich, weil wir niemand zur Lüge verführen wollen. Denn schon beim ersten Vers wird von mindestens 50% der Leute, die da sind, aber ich sage mindestens, die Unwahrheit gesagt. Wenn sie sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde. So fängt das Glaubensbekenntnis an. Ich denke, ihr kennt es alle. Naja, dann macht es jemand anders. Zum Schluss sagte mir die Pastorin der reformierten Kirche, ich danke Ihnen für Ihre Offenheit. Vielleicht kommt sie nochmal auch dahin zum Überlegen. Denn auch Menschen zur Sünde verführen, ist nicht ohne Folgen. Jetzt sagt aber Jesaja, eine Jungfrau wird einen Sohn gebären. Eine Jungfrau, und wir wissen es dann aus den Berichten des Lukas-Evangelium, dass der Engel bei Maria ist und ihr ankündigt, dass sie einen Sohn gebären wird, einen Sohn haben wird. Ich weiß doch von keinem Mann. Obwohl sie ja mit Josef verlobt war. Und das bedeutet, wenn sie sagt, ich weiß von keinem Mann, dann bedeutet es ganz eindeutig und klar, ich habe mit diesem Mann noch keinen Verkehr gehabt, keinen Geschlechtsverkehr. Ich weiß nicht davon, wie ich zu einem Kind kommen soll. Und dann sagt der Engel, fürchte dich nicht, es wird der Heilige Geist sein, der über dich kommt. Um nochmal zurückzukommen auf den ersten Satz des Glaubensbekenntnisses, wenn ich glaube, dass Gott der Schöpfer Himmels und der Erde ist, dann ist das für mich kein Problem. Das auch zu glauben, dass Gott Mittel und Möglichkeiten hat, etwas zu schaffen, was über unser menschliches Verständnis hinausgeht. Und genau an diesem Punkt unterscheiden sich die Theologen. Und wenn ich da anfange, die Wahrheit der Bibel zu streichen, dann kann ich das ganze Glaubensbekenntnis streichen, dann kann ich jede Stelle, die sich auf diese Stelle bezieht, aus der Bibel streichen und jede Stelle, die sich wieder auf die andere bezieht, wenn ich die dann streiche, zum Schluss bleiben mir bloß noch die Deckel. Dann habe ich nichts mehr drin, was mir Wegweisung und Rat gibt. Und im Kapitel 9, Vers 1, heißt es, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen auf. Über Licht haben wir gestern Nachmittag schon einmal kurz nachgedacht. Aber es ist so, dass ein Licht in der Dunkelheit leuchtet. Und die Ersten, die dieses Licht so in der Dunkelheit, so offenbar erlebt haben, mit ihren eigenen Augen gesehen haben, das waren die Hirten. Über ihnen ging in der Dunkelheit, in der Nacht, das Licht auf. Und der Engel verkündet ihnen die frohe Botschaft, dass sie den Retter finden werden, den Retter der Welt. Und dann heißt es im Vers 5 weiter, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist seine Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben über dem Thron Davids. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Genau das Ereignis, dass Gott in diese Welt ein Kind gesandt hat. Und dieses besondere eine Kind ist das, was wir zu Weihnachten feiern. Ich weiß, dass auch über vielen Kindern, die gerade am Heiligabend geboren werden, immer wieder gern gesagt wird, das ist ein richtiges Christkind. Nur weil es Weihnachten geboren ist und am Christtag geboren ist, ist es kein Christkind. Denn es ist auf ganz natürliche Weise gezeugt und auf ganz natürliche Weise geboren worden. Ein Sohn ist uns gegeben. Das ist ein besonderes Geschenk. Gott hat diesen seinen Sohn gegeben, um in dieser Welt etwas auszurichten. Und nun liegt dieses Kind dort in der Krippe. Das hat Jesaja nicht vorausgesagt, dass er einmal in der Krippe liegen wird. Aber Jesaja hat gesagt, wie sein Name sein wird. Dieser Sohn, der uns gegeben ist, heißt Wunderbarer. Und damit nicht als Adjektiv für Ratgeber, sondern als selbstständiges Wort. Früher die alte Lutherbibel übersetzte noch, und er heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewig, Vater, Friede, Fürst. Man hat dann, wenn man das nicht so richtig auslegen konnte, einfach gesagt, wunderbarer Ratgeber. Man hat dieses Wunderbare, diesen eigenen Namen, den Gott diesem Jesus seinen Sohn gegeben hat, einfach zum Adjektiv gemacht, um das andere besser erklären zu können. Nein, er heißt wunderbar oder wunderbarer Herr. Und wenn wir die Bibel lesen, das Neue Testament ganz besonders, sehen wir, wie Jesus diesem Namen gerecht geworden ist, indem er vielen Leuten den Weg zur Ewigkeit gewiesen hat, aber auch ganz praktisch Dinge getan hat, die über jeden menschlichen Verstand hinausgehen. Wenn Blinde auf sein Wort hin plötzlich sehen, wenn Lahme plötzlich gehen können und wenn Geldgierige plötzlich loslassen können, dann sind das Wunder, die Jesus getan hat. Er ist der Wunderbare. Schon über diesem kleinen Kind wird dieser Name ausgesagt. Und der dann in seinem Leben Realität wurde. Und das größte Wunder, das ist das, was Jesus dann getan hat am Kreuz auf Golgatha. Er hat deine, meine Schuld gebüßt, hat uns mit Gott versöhnt und den Frieden gebracht mit Gott. Er heißt Ratgeber. Oft, ich sage es jetzt mal von mir aus, wie oft stehen wir an Entscheidungen und wissen selbst nicht, wie soll es jetzt weitergehen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt, aber es geht normalerweise schon los, für mich jedenfalls zumindest bei der Berufswahl. Dann später Familie, oft die Situation, wie soll es weitergehen? Meine Mutter, die hat uns eine ganz alte Weisheit mitgegeben. Darf man ja heute auch nicht mehr sagen. Aber sie hat uns gesagt, als wir so heranwachsende Jugendliche waren, ihr werdet ja Familie gründen wollen. Und ich kann euch nur raten, betet um euren Partner. Lasst nicht eure Entscheidung sein. Mein Bruder, den ihr auch kennt, also der zweite, der hat das mal einem alten Bruder in der Wittenberger Gemeinde gesagt, als der zu ihm sagte, na Helmut, nun wird es aber endlich Zeit, dass du auch heiratest. Da hat er gesagt, meine Mutter hat mir gesagt, dass ich für den Partner beten soll und Gott hat mir noch keinen gezeigt. Na, denkst du denn, der liebe Gott kommt und zeigt dir den Partner und stellt dir den vor die Nase? Ja, genau das glaube ich. Und ich bin auch für meine Lebensführung in puncto Partnerwahl dankbar. Ich denke mal, es geht bei uns genau wie bei allen anderen. Auch manche Reiberei, manche Spannung, das ist ganz normal. Aber auch den Weg, den Gott mich geführt hat, um meine Frau kennenzulernen, ist Führung Gottes. Er ist ein Ratgeber, auf den wir uns verlassen dürfen, wenn wir ihn ernsthaft bitten. Es ist wirklich gut, auf den Rat des Herrn zu hören. Ein starker Gott. Können wir uns nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, mit meinem menschlichen Verstand, im Glauben habe ich es längst angenommen, ich kann mir nicht vorstellen, wie Gott die ganze Erde geschaffen hat. Auf ein Wort hin sind die Dinge geworden. Und dieses Wort, das Gott gesprochen hat, das greift Johannes auf in seinem Evangelium. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das schaffende Wort, das die ganze Welt geschaffen hat, wird in diesem Jesus Christus für die Welt sichtbar. Der die Erde, das Universum geschaffen hat, dem sollte es zu schwierig sein, so ein Kind zu schenken. Er ist ein großer Gott, Vater der Ewigkeit. Ewigkeit ist auch so ein Begriff, der in unserer Zeit gebraucht wird für Dinge, die mit Ewigkeit überhaupt nichts zu tun haben. Wenn jemand an der Ecke steht und wartet auf den Nächsten, mit dem er verabredet ist, und er wartet vielleicht eine Stunde, eine ganze Ewigkeit habe ich auf dich gewartet. Oder habt ihr es noch nicht gehört? Das wird dann, die Zeitspannen werden auch länger, aber das, was der Mensch in Tage, Wochen, Monate hinein drängt und bezeichnet als Ewigkeit, hat mit Ewigkeit nichts zu tun. Vater der Ewigkeit. Als Gott den Menschen gemacht hat, heißt es, er blies seinen Odem in diese aus Lehm, aus Ton, aus Erde gestaltete Figur ein, die noch tot war. Und dann steht da, und dann war der Mensch eine lebende Seele. Das hat Gott bei keinem Wurm, bei keinem Fisch, bei keinem Säugetier, ob nun Maus oder Elefant, getan. Das hat er nur bei Menschen getan. Und damit steht fest, dass der Mensch etwas Besonderes ist und nicht in die Reihe der Entwicklungen hineingestuft werden kann. Aber lebendige Seele bedeutet auch, dass das, was Gott einmal gibt, kein Ende hat. Er ist der Vater der Ewigkeit. Und wenn er seinen ewigen Odem einbläst, dann hat auch die Seele des Menschen ewigen Bestand. Vater der Ewigkeit. Und wir wissen, dass einmal auch diese unsere Erdenzeit zu Ende geht. Wie, wissen wir nicht. Wann, wissen wir nicht. Ist auch gut so, dass wir das nicht wissen. Aber wir wissen, dass wir dann einmal vor Gott stehen. Und dann wird der Ewige uns ewiglich richten. Entweder uns in seine ewige Herrlichkeit hineinrufen oder uns sagen, weichet von mir. Und zum Schluss noch einen kurzen Gedanken, habe ich gestern auch schon mal erwähnt, der Friede, den Christus bringt. Hier heißt es, und der Friede wird kein Ende haben. Das wäre doch erstrebenswert und wünschenswert. Aber so wie ich es gestern schon sagte, es geht nicht um den äußeren Frieden. Es geht um den Frieden mit Gott. Und wenn schon Jesaja darauf hinweist, dass der Friede, den Christus bringt, kein Ende hat, genau dann weist er auf den Frieden in der Ewigkeit hin. Und wenn wir uns das noch einmal so kurz zusammenfassen, daran denken, dass Gott, der Allmächtige, seinen Sohn in unsere Welt gesandt hat, der Fleisch geworden ist und der das ausgerichtet hat, wozu er in diese Welt gekommen ist. Um den Menschen die Liebe Gottes nahe zu bringen, um ihnen den Frieden mit Gott anzubieten, um zur damaligen seiner Lebzeit wunderbare Dinge zu vollbringen. Und das hört bis heute nicht auf. Einmal erzähle ich noch eine andere Geschichte, wie Gott auch in unseren Tagen wirkt. Das wäre jetzt noch mal 10 Minuten etwa. Gott ist auch heute der lebendige Gott und ein wunderbarer Ratgeber und ein wunderbarer Herr. Er ist nicht tot, er ist der Lebendige, der Ewige. Und dass wir diesen Herrn haben, der sich uns selbst zugeeignet hat, wir haben ihn nicht gerufen, wir Menschen. Er ist zu uns gekommen. Und wie Nils es vorhin schon formuliert hat, er ist nicht auf uns angewiesen, sondern wir sind auf ihn angewiesen. Er ist Gott. Ob wir ihn anerkennen oder nicht, ob wir ihn anbeten oder nicht, er ist und bleibt Gott. Aber wir sind darauf angewiesen, mit diesem Gott in Gemeinschaft zu leben. Und dazu möge Gott uns Gnade schenken. Amen.